SRF 2 Kultur.
Den Kaiser Napoleon III. Habe ich zum Anfassen nah an mir vorübergehen sehen. Ein scheeler Typ. Er horcht seitwärts. Er schaut seitwärts. Ein Schläfer. Trübe. Finster. Es liegt etwas von einem Verschwörer, einem Gefangenen, einem Umstürzler in seinem Gang, seinem Blick, seiner Art. Er sieht aus wie ein falscher 50er, den man nachts im Walde überrascht.
So schrieben die Gebrüder Goncourt am 21. Januar 1863 über Napoleon. Dieser schonungslose Blick der Gebrüder Goncourt in der Mitte des 19. Jahrhunderts findet man in ihren Tagebüchern. Sie haben die geschrieben von 1851 bis 1896. Es sind 7000 Seiten Klatsch und Tratsch vom Allerfeinsten und jetzt erschienen erstmals in der gesamten deutschen Ausgabe. Und zwar bei Hoffmanns 2001. Und ich, Monika Scherrer, befinde mich nun in Hamburg in der Wohnung von Gerd Hoffmanns für dieses Reflexe und wir werden über diese Tagebücher sprechen. Gerd Hoffmanns, diese allabendliche Beichte, wie fing das eigentlich alles an?
Sie haben das angefangen aus Wut, dass Ihnen der Staatsstreich dieses von eben gehörten, beschriebenen Napoleon III. Den ersten Roman versaut hat. Also die Brüder saßen 1850 in Leukerbad in der Schweiz, im Kanton Wallis, wo immer noch das Literaturfestival stattfindet, und schrieben an ihrem ersten Roman. Der hieß einfach Im Jahr 1800, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und er sollte genau am 2. Dezember 1851 ausgeliefert werden. Und wurde es auch und lag da in Paletten rum und sie hatten Plakate selbst drucken lassen. Und diese Plakate wurden alle abgerissen. Alles, was irgendwie nach Manifestation aussah, wie harmlos auch immer, wurde weggerissen, weil nur noch die Proklamation, dass nun Napoleon III. Alleine die Staatsmacht repräsentiert. Das Kaiserreich kam ein Jahr später. Und deswegen hatten die eine ziemliche Wut auf den, weil er ihnen diesen Auftritt, den literarischen Auftritt versaut hat. Und da haben sie beschlossen, wir führen Tagebuch.
Und sie haben ja eigentlich einen sehr schonungslosen Blick auf die literarische Zeit des 19. Jahrhunderts geworfen.
Sie wollten ganz genau sein. Sie wollten wirklich erbarmungslos sein. Edmond hat das später in einem Vorwort zu einer purgierten Ausgabe geschrieben. Also es heißt, dies ist unsere allabendliche Beichte. Das heißt, was der Tag gebracht hat, besonders eben auch an Begegnungen, und sie kannten um Gott und die Welt, sie kannten Flaubert, Gautier, Victor Hugo, Huysmans, alles, was in der Literatur und Geisteswelt Rang und Namen hatten, haben sie gekannt oder im Laufe dieser Tagebücher kennengelernt, und sie wollten das alles festhalten, ohne Zensur, ohne, auch zunächst, ohne jede Veröffentlichungsabsicht. Insofern konnten sie auch so rücksichtslos sein.
Kann man im Nachhinein sagen, sie waren objektiv?
Sie haben das sehr schön beschrieben. Sie haben gesagt, wir waren in dem Moment, wo wir das niedergeschrieben haben, ehrlich zu uns selbst. Deswegen kommt auch vor, dass mal ein Mensch sehr liebevoll beschrieben ist, mal wird der unliebenswürdig geschildert, dann hängt das von der Stimmung ab. Wir haben nie bewusst etwas Falsches gesagt. Es war immer dann unsere subjektive Wahrheit. In dem Moment haben wir den Zustand beschrieben, wo wir das erlebt haben. Und da waren wir ehrlich. Auch wenn wir ungerecht gewesen sein sollten, waren wir aber doch ehrlich zu uns. Das war das Motto.
Aber es waren ja doch so, dass Sie gewisse Leute mehr Fett abgekriegt haben als andere von Ihnen. Also solche, die Sie nicht so mochten.
Naja, auch die Sie mochten, das ist ja das Merkwürdige. Also zum Beispiel die wichtigste Freundschaft, die Sie hatten, ist Sie zu Gustave Flaubert. Und den haben Sie auch bewundert und Sie wussten auch, dass er Ihr aller Meister ist. Trotzdem. Also mal wird er liebevoll beschrieben, er ist doch der Beste, ist der beste Kumpel und er hat ihnen auch geholfen, er hat ihre Bücher gelobt. Aber sie haben sich dann aufgeregt über, wie er sich an die Kaiserin rangeschmissen hat oder dass er dann so lange vorgelesen hat. Die ganze Nächte hat er sie platt gebügelt oder unser Freund ist noch dröhnender und aufgeblasener als je zuvor. Auch da waren sie rücksichtslos. Ganz am Schluss, wo er dann stirbt, wissen sie, es ist der größte Verlust gewesen, den wir hatten. Und einmal haben sie mal alle Autoren Revue passieren lassen und sagen, es gibt eigentlich nur drei Autoren, die für die Kunst leben und nicht für die Gesellschaft, für den Klatsch, für die anderen, für die Klatschpresse. Und das sind Flaubert und wir.
Wie kamen Sie eigentlich zu diesen Informationen? Waren die einfach immer überall mit dabei?
Die waren überall mit dabei. Und zwar gab es zwei wichtige Institutionen, wo sie eingebunden waren. Das eine waren die Diners chez Magny. Das Magny war ein Restaurant, wo sich die Geistesgranden trafen, zweimal im Monat.
Ein literarischer Stammtisch. Des 19. Jahrhunderts.
Ja, und dazu zu den festen Gästen gehörten am Anfang Flaubert, Gautier, Théophile Gautier, dem zum Beispiel die Blumen des Bösen von Baudelaire gewidmet sind. Es war der Zeichner Gavarni dabei, über den haben die Goncourts eine große Biografie geschrieben. Es war Ernest Renan dabei. Renan hat die erste Entmythologisierung des Christentums vorgenommen und hat eine Jesus-Biografie geschrieben. Das Leben Jesu, das dann später die Monty Python unter einem anderen Titel des Leben Brians verfilmt haben. Und es war dabei Hippolyte Taine. Dann gehörte dazu der russische Autor Ivan Turgenev. Es gehörte gelegentlich dazu George Sand. Als einzige Frau war sie in der Männerzirkel zugelassen. Und man muss sagen, es ging auch wie in einer, im Grunde waren das denn große Penäle. Am Anfang wurde noch über Gott und die Welt und Literatur geredet und am Schluss wurde geschweinickelt.
Und es war aber eigentlich ein Who des 19. Jahrhunderts, der Intellektuellen.
Ja, das kann man so sagen. Die zweite Institution war der Salon der Prinzessin Mathilde. Und sie war eigentlich die Cousine Napoleons III. Und hat sich mit der Kaiserin überhaupt, die waren sich spinnefeind, aber sie war für die Kultur zuständig. Sie repräsentierte die Kultur des Zweiten Kaiserreichs in Frankreich und lud alle zu ihrem Salon ein. Und die regelmäßigen Gäste waren die Brüder Goncourt und unter anderem eben auch Flaubert. Da ging es natürlich wesentlich gesitteter zu, als wenn die Herren alleine gelassen wurden. Aber es ist auch sehr spannend. Das haben sie doch regelmäßig besucht. Und insofern waren sie wirklich, also im Herzen des Geschehens, da war, wo die offizielle Kultur war. Und der Rest fand dann in Bordellen, in Theateraufführungen, in Reisen statt. Sie haben ihr ganzes Leben aufgezeichnet, das kann man so sagen. Und wir können Zeuge sein von 45 Jahren intensivem Leben.
Dann hören wir uns doch noch mal einen Ausschnitt an. Es ist eine Szene, respektive eine Beschreibung von Flauberts erstem Mal. Also auch davon haben Sie Kenntnis gehabt.
Ja, Sie haben ihn besucht und da war Flaubert in Plauderlaune. Also wir hören jetzt eigentlich Originalton Flaubert, aber festgehalten durch das Stenogramm praktisch von Jules de Goncourt. Also man muss sagen, die ersten Jahre hat eigentlich Jules war federführend, er war auch wohl der Wifferer von beiden. Aber der Bruder sah darüber und hat ihm über die Schulter geguckt. Aber jetzt hören wir doch mal Flaubert.
Und das ist vom 20. Februar 1860.
An seinem Kaminfeuer erzählt uns Flaubert von seiner ersten Liebe. Er war nach Korsika gereist. Seine Jungfräulichkeit hatte er einfach mit der Kammerzofe seiner Mutter verloren. Er gerät in ein kleines Hotel in Marseille, wo aus Lima zurückgekehrte Frauen mit ihrem Mobiliar des 16. Jahrhunderts angekommen waren. Drei Frauen im seidenen Morgenrock, der vom Rücken bis zur Ferse hinabreichte, und ein kleiner, mit Nanking bekleideter Neger. Für diesen Normannen, der nur von der Normandie bis in die Champagne und von der Champagne in die Normandie gekommen war, war dies von recht verführerischer Exotik. Dann ein Patio voll tropischer Blumen, in dessen Mitte ein Wasserspiel plätscherte. Eines Tages, als er von einem Bad im Mittelmeer zurückkam, das Leben von diesem Jungbrunnen mit sich bringend, angezogen von den Frauen im Zimmer, einer großartigen Frau von 35 Jahren, er wirft ihr einen dieser Küsse zu, in die man seine Seele legt. Die Frau kommt am Abend in sein Zimmer und fängt an, ihn zu lutschen. Daraus wurde ein Gerammel der höchsten Wonnen. Dann Tränen, dann Briefe, dann nichts mehr. Er kehrte mehrere Male nach Marseille zurück. Man konnte ihm nie sagen, was aus den Frauen geworden war. Das letzte Mal, als er dort vorbeikam, um nach Tunis zu fahren für seinen Roman über Karthago, fand er es nicht mehr. Er schaute sich um, er sucht, er stellt fest, dass es ein Spielzeugbazar geworden ist. Im ersten Stock ein Barbiersalon, er steigt hinauf, lässt sich rasieren und erkennt nur die Tapete wieder.
Flaubert, sozusagen im O-Ton aufgezeichnet von den Gebrüdern Goncourt, nachzulesen jetzt in der deutschen Übersetzung vom Journal Erinnerungen aus dem literarischen Leben, erschienen bei Hoffmanns 2001. Und ich bin hier für dieses Reflexe bei Gerd Hoffmanns in Hamburg in seiner Wohnung. Gerd Hoffmanns, es gab ja eben Journale, Tagebücher, die Goncourt-Brüder geschrieben haben, die waren weniger geheim und es gab solche, die waren geheimer. Was hat es genau damit auf sich?
Also, nach dem Tod von Jules 1870 hat Edmond die Tagebücher weitergeführt. Erstens mal, indem er die Krankheit seines Bruders Minutius festgehalten hat, dann aber auch, weil dann die großen politischen Ereignisse kamen. Es war der preußisch-französische Krieg, der dann zur Einigung Deutschlands führte von oben. Und er dachte dann, ich kann doch diese Tagebücher, wo so viel Interessantes ist über die Zeitgenossen, über auch diesen Krieg. Paris war eingeschlossen, Paris hungerte, dann gab es den Aufstand der Kommune, das Kaiserreich wurde wieder abgeschafft, die neue Republik wurde wieder ausgelaufen. Da dachte er, das wäre doch interessant, wenn ich das schon zu Lebzeiten veröffentlichen könnte. Und das hat er versucht und in Le Figaro ist ein Vorabdruck von, nach seiner Meinung, den pikantesten oder interessantesten Stellen. Womit er nicht gerechnet hat, war eine Flut von Empörung. Also jeder, der sich dargestellt fand, fand sich schlecht weggekommen, war aufgebracht und fand das üble Nachrede. Und
die wussten das auch gar nicht.
Die wussten das nicht. Und er meint, er hat doch schon sehr, sehr gemäßigt. Er hat doch nur Nettes sagen wollen. Er wollte, das ist doch interessant, was die da gesagt haben. Aber die waren gar nicht begeistert. Und so ging es eigentlich allen. Und dann hat er aus Trotz 9 Bände stark purgiert zu seinen Lebzeiten veröffentlicht. Das ist das, was die Leute kannten. Aber es reichte eigentlich schon, um einerseits den Sturm der Entrüstung auszulösen, andererseits aber zum Beispiel war ein eifriger Leser dieser purgierten Ausgabe war Friedrich Nietzsche, der sagte, hey, diese Essen bei Magny sind so genau beschrieben, das ist der blanke Zynismus und da wird alles zerrieben und zerdacht von diesen Geisteskranken. Ja, ich hätte selbst gar nicht übel da reingepasst.
Also war es ein bisschen schade, dass er nicht dabei war. Schade, hätte gerne dabei. Auch gelesen, was die Goncourts über Nietzsche geschrieben haben. Gerd Hoffmanns, was hatten diese beiden Brüder für eine Beziehung? Edmond und Jules, Sie haben es gesagt, die haben zusammen geschrieben bis zum Tod von Jules. Wie muss man sich das vorstellen, dieses Zusammenleben von diesen beiden Brüdern?
Ja, fast zwillinghaft symbiotisch. Nun hatten sie das Glück, also beide haben eine normale Ausbildung, Abitur gemacht und angefangen zu studieren. Edmond war 8 Jahre älter als Jules und er arbeitete bereits als Gehilfe in einer Anwaltskammer und sollte dann irgendwie in die Zivilverwaltung gehen oder Politiker werden, nach dem Wunsch der Eltern. Dann starb aber der Vater sehr früh, das war ein napoleonischer Offizier, der ein großes Vermögen zusammengebracht hat. Zum Teil hat er es auch geerbt, unter anderem auch den Namen und den Titel, den Adelstitel, der ist im Grunde gekauft, das wissen Sie auch. Und dann starb die Mutter und mit dem Tod der Mutter haben sie beschlossen, wir hören schlagartig auf zu arbeiten. Weil sie gehörten zu den wenigen Autoren, die noch gar keine Autoren waren, sondern das werden wollten, die gesagt haben, wir verbringen unser Leben in Schönheit. Wir sammeln Kunst, wir reisen, wir schreiben, wenn uns was einfällt, wir studieren Die Vergangenheit, besonders das Ancien Regime, hat sie interessiert. Die galante Zeit, die Bouchers, Malerei. Sie haben Meissner.
Sie haben Biografien geschrieben.
Biografien über die Geliebten
Antoinette
von
Madame Pompadour.
Ja, all die großen Mätressen, das war eigentlich, lebten sie Retrospektive. Und so waren sie also jeglicher Brotarbeit enthoben. Sie konnten von den Einkünften ihrer Erbschaft leben. Also sie waren nicht protzig reich wie der Baron Rothschild, aber sie konnten sehr gut davon leben und haben auch das sehr geschickt wohl gemacht. Und alles, was sie dann noch, ein Theaterstück untergebracht, ein Buch veröffentlicht, wenn nachher die Tantiemen flossen, was ein Bestseller haben sie wirklich nachher gelandet mit der Dirne Elise. Das war dann wie ein Zubrot dazu. Aber sie
Dirne, Sie hatten ja auch eine gemeinsame Geliebte.
Ja, Maria, die Hebamme, ein fröhliches Mädchen, damit hatten sie ihre Sexualprobleme gelöst.
Und sie teilten sich
die? Sie teilten die sich, man darf sich das nicht so ganz genau vorstellen oder sollte man vielleicht nicht. Also das Frauenbild der Goncourts hat mit den heutigen Zielen des Feminismus sehr wenig zu tun. Sie sind mehr an den Idealen des, sagen wir mal, eines Männermagazins interessiert. Aber sie waren gute Beobachter, auch von Frauen, und sie wussten, das weibliche Element ist schon sehr wichtig. Deswegen waren sie sehr gern im Salon der Mathilde, der Prinzessin.
Und sie konnten ja eigentlich ohne den anderen fast nicht leben, oder?
Sie waren so. Sie waren nur einmal ein paar Tage voneinander getrennt. Also sie hatten die Schreibtische gegenüberstehen. Sie haben alles zusammen gemacht. Man sieht sogar die Bilder, die es aus der Zeit gibt. Es gibt Fotos von Nadar, es gibt das berühmte Porträt von Gavarni. Zeigt sie, dass sie eigentlich auch wie Zwillinge angezogen waren. Und nun war das damals, hatten alle eben zum Abendessen einen Frack an. Man zog sich um. Insofern sahen alle aus wie die Pinguine. Aber trotzdem war das wohl eine sehr symbiotische Daseinsform.
Also umso schlimmer muss es auch gewesen sein, als dann Jules, der Jüngere, 1870 gestorben ist.
Ja, und zwar zog sich der Todeskampf sehr lange hin. Also er hatte Syphilis, wie sehr viele in der Zeit, und hatte eigentlich, woran Nietzsche auch gestorben ist, Gehirnerweichung, und wurde langsam, das war für den Bruder das Schlimmste, diesen Verfallsprozess beizusagen. Auch noch, er war auch noch der 8 Jahre Ältere. Und man versteht es nicht ganz, weil sie hatten gemeinsame Geliebte und die Infektionsgefahr, ich glaube nicht, dass sie Kondome benutzt haben. Eigentlich hätte es Edmond genauso treffen können oder sogar müssen, aber vielleicht hat einer andere Abwehrkräfte gehabt. Es war eben so.
Und dieser Tod, dieses Sterben hat er ja auch dann Edmond festgehalten in den Tagebüchern.
Ja, man hat das nachher für herzlos gehalten, aber war es nur das gleiche Prinzip. Ich glaube, er brauchte das zur Lebensrettung. Es gibt eine ganz tolle Stelle, wo er eigentlich beschlossen hat, ich kann dem Leiden nicht länger zuschauen. Ich bringe jetzt meinen Bruder um und anschließend mich selbst. Und er hat sich schon die Pistole gekauft. Und als er das machen wollte, guckte ihn der Bruder so hilflos, so wehmütig an, dass er das nicht fertiggebracht hat. Diese Stelle ist interessanterweise nicht im Tagebuch, sondern nur in einem Brief an Flaubert, dem er das gestanden hat, so mit der Bitte, er möge das doch nicht weitersagen. Er hat gesagt, mein lieber Freund, Sie können sicher sein, dass das tief in dem Tiefen meines Herzens begraben ist. Und er hat diesen Brief viel später, nach Flauberts Tod, hat ihm die Nichte von Flaubert den Brief wiedergegeben.
An Edmond.
Ja, an Edmond.
Und aber wie Edmond diese Zeit, diesen Tag, diesen 20. Mai 1870 erlebt, den Tag, wo sein Bruder stirbt, das kann man nachlesen in den Tagebüchern. Und Gerd Hoffmanns, der diese Tagebücher jetzt erstmals auf Deutsch zugänglich macht, wird uns diese Stelle jetzt mal kurz vorlesen.
Die ganze Nacht, das herzzerreißende Geräusch einer Atmung, die wie eine Säge in feuchtem Holz klingt, und das alle Augenblicke von schmerzlichen Klagen und jammervollen Ahs skandiert wird. Die ganze Nacht, diese Brust, die kämpft und die das Laken hebt. Gott verschont mich nicht mit dem Todeskampf dessen, den ich liebe. Wird er mir die Konvulsion des Endes ersparen? Das erste Tageslicht gleitet über sein Gesicht, das das erdige und backsteinartige Gelb des Todes angenommen hat, gleitet über seine tiefliegenden, tränenvollen, umdüsterten Augen. Montag, 20. Juni, 5 Uhr morgens. In seinen Augen ein Ausdruck von Leiden und unsäglichem Elend. Ein Wesen wie dieses erschaffen, so begabt, so klug und es mit 39 Jahren vernichten. Warum? 9 Uhr. In seinen trüben Augen plötzlich ein lächelndes Aufleuchten, bei dem ein verschwommener Blick lange auf mir liegt und dann langsam in die Ferne taucht. Ich berühre seine Hände, feuchter Marmor. 9 Uhr 40 Minuten. Er stirbt. Eben ist er gestorben. Gott sei gelobt. Er starb nach 2 Stunden und 3 Seufzern eines kleinen Kindes, das einschläft.
Edmond Goncourt über das Sterben seines Bruders Jules Goncourt nachzulesen in den Tagebüchern. Gerd Hoffmann, 7000 Seiten sind das. Sie haben sich jetzt daran gewagt, das auf Deutsch zu übersetzen, herauszugeben. Eigentlich eine unglaubliche Arbeit, ein unmögliches Unterfangen, oder wie muss man sich das vorstellen?
Naja, nun konnte ich mich auf ein sehr gutes Team von hervorragenden Übersetzerinnen stützen, die eben schon mit mir manchen Flaubert gemacht haben. Zum Beispiel die Cornelia Hasting hat alle großen Briefbände Flauberts gemacht, den Briefwechsel mit Guy de Maupassant und eben auch dieser Briefwechsel mit Goncourt, der nochmal ein Antrieb war. Jetzt müssten eigentlich die Tagebücher her. Was immer ich so an kleinen Stückchen gelesen habe, es weckte einfach den Wunsch, man war wie addicted, man war süchtig geworden. Haben gesagt, diese, eben wie Oscar Wilde sagt, einer Versuchung wird man nur los, indem man ihr nachgibt. Ich wollte die volle Dröhnung haben. Eigentlich wollte ich das selbst lesen, weil mein Französisch ist, weiß Gott, nicht so brillant, dass ich es im Original lesen könnte. Aber ich habe Leute, die können das und die das machen und ich kann immerhin Deutsch, um dem nochmal den letzten Feinschliff zu geben. Aber es war eigentlich bis auf wenige Aufnahmen gar nicht nötig. Andererseits gab es wieder so schwierige Stellen, wo Wörter sind, die einfach auch keiner mehr wusste. Aber wir haben den ganzen Apparat in Bewegung gesetzt und ich habe auch meine ganze Familie, die aus Romanisten besteht, eingesetzt, um das zu knacken. Es wird sicher irgendwo noch Fehlerchen haben.
Ist das jetzt sozusagen auch ein bisschen Ihr persönliches Geschenk zu Ihrem bald 70. Geburtstag?
So kann man das sehen. Genauso darf man das sehen und muss man das sehen.
Vielleicht nochmal zurück zum Schluss zu den Tagebüchern Gerd Hoffmanns. Diese Bücher wurden ja erst 20 Jahre nach dem Tod von Edmond dann wirklich in dieser Form auf Französisch veröffentlicht. Was ist da dann eigentlich noch passiert? Gab es da Prozesse oder Leute, die versucht haben, das zu verhindern? Oder wie war das damals?
Es sollte 20 Jahre nach Edmonds Tod erscheinen. Es wurden aber 40, 50 Jahre daraus. Genau aus dem Grund. Also Edmond hat das sehr früh gesehen. Er hat seinen Freund, den Schriftsteller Daudet, als literarischen Nachlassverwalter eingesetzt. Der war aber schon selber sehr krank. Und außerdem hatte die Familie immer Angst, dass der auch so genau beschrieben muss. Er war nämlich morphiumsüchtig, er hat sehr viele Frauengeschichten gehabt. Er war eigentlich ein liebenswürdiger Mann, aber eben mit, mein Gott, wie jeder, ein Mensch. Und alle, die drin vorkamen, wollten nicht, dass irgendetwas über sie drin steht. Eigentlich waren die Kinder noch verrückter. Und es durfte also nicht der Sohn von Daudet, René, es durfte kein Makel auf den Vater fallen und hat mit allen Mitteln versucht, die Veröffentlichung des Tagebuchs zu verhindern. Also Edmond hat dann verfügt, nach meinem Tod wird mein Haus, meine Kunstsammlung, meine Schätze, meine Originale, meine Widmungsstücke sollen verauktioniert werden. Die Auktion hat immerhin für damals sehr viel Geld, 1,5 Millionen Franc gebracht. Mit der hat er die Akademie Goncourt gegründet,
die auch den Prix Goncourt
genau,
ausrichtet.
Bis auf den heutigen Tag. Die trat er 1904 zum ersten Mal wirklich zusammen. Er hat auch die Mitglieder bestimmt. Es sollten immer 10 sein. Es sollten immer 10 Schriftsteller sein, die nicht der Académie Française angehören würden, die Französisch schreiben mussten, aber keine französischen Staatsangehörige sein mussten. Und der andere Zweig, er hatte dann das Manuskript seines Tagebuchs, des gemeinsamen Journals, hat er der Bibliothek Nationale vermacht, dass keiner ran konnte. Es konnte ja sonst einer das wegschmeißen, vernichten. Es waren alles Unikate, nicht wie heute, dass gleich Kopien oder es gibt Disks oder Dateien, die man verteilen kann. Und das wurde dann gerichtlich geklärt, dass also die Daudets kein Recht hatten, das zu bestimmen. Und dann wurde aber doch gewartet, bis die Söhne, Kinder und Enkelkinder auch tot waren. Und so konnte es erst 1956, konnte das komplette Tagebuch im Original erscheinen. Und zwar nicht mal in Paris, weil man immer noch Angst vor der französischen Justiz hatte, sondern in Monaco. Und der Satz dieser Ausgabe ist heute noch so mehrfach reproduziert, so lieferbar und lesbar. Also es hat nie noch mal einer neu gesetzt.
Und damit wir das jetzt auf Deutsch lesen können, gibt es eben jetzt neu diese deutsche Übersetzung, Journal Erinnerungen aus dem literarischen Leben von Edmond und Jules de Goncourt von 1851 bis 1896 erschienen im Hoffmanns Verlag bei 2001. Und ich befinde mich noch immer in der Wohnung von Gerd Hoffmanns hier in Hamburg und wir hören zum Schluss dieses Reflexe noch einen Ausschnitt aus diesen Tagebüchern. Am Mikrofon war ich, Monika Scherer, und jetzt nochmal Gerd Hoffmanns. Mit welchem Tag?
Am 21. Januar 1863 begegnen wir zu Beginn dem Kaiser Napoleon III. Und jetzt der Kaiserin und noch einem ganz berühmten Gast. Und es zeigt die ganze Beschreibungskunst dieser Brüder. Die Kaiserin trägt ein wunderbares Diademcollier, ein weißes Mieder, eine Spitzenstola, einen roten Rock mit schwarzen Zwickeln und unten kleinen schwarzen Blenden. Ein Aufzug, der zu ihr passt. Und sie beschreibt ein Zigeunerinnen- und Spanierinnenkostüm. Überhaupt nicht kaiserlich, sondern von leicht bohemienhafter Fantasie, das ihr herrlich steht. Alles in allem der Aufzug einer ausgehaltenen Frau, die Geschmack hat. Die Frau ist einfach charmant, aber weder Königin oder Prinzessin. Eine Kurortkaiserin, nicht die Kaiserin von Frankreich, sondern die Weinkönigin von Baden-Baden. Gegenüber, die Eingangstür versperrend, ballt sich eine Gruppe von mit Orden und Bändern gespickten Männern, unter denen eine monströse Visage hervorsticht, das dümmste, gemeinste und grauenhafteste Lurchgesicht, blutunterlaufene Augen, Schlupflider, ein Sabbermund wie der Schlitz einer Sparbüchse, eine Art Satyr des Goldes. Der Baron Rothschild.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.